Gut, fangen wir mal an. Da kommt ja noch jemand, aber dann. Gut, heute ist eigentlich das angekündigte Thema Emittanzmessungen und das will ich auch darstellen. Sind aber letztes Mal noch nicht ganz fertig geworden mit Profilmessungen. Und weil doch Profilmessungen was sehr Wichtiges ist, möchte ich das hier noch ein bisschen weiter ausführen. Ich hoffe, dass ich dann so hinkomme, dass wir die Emittanzmessung auch noch heute abschließen. Da muss ich da ein bisschen kürzen, so dass wir beim nächsten Mal wieder in dem angekündigten Plan sind. Gut, Profilmessung ist wirklich was sehr Wichtiges, wird sehr viel benutzt. Also da geht es vor allen Dingen darum, dass man sozusagen mit dem Strahl richtig einschießt oder sagen wir mal den ersten Mal fokussiert, richtig auf ein Target, da wo man ihn haben will. Das ist die einfachste Anwendung, aber auch wenn man eine längere Strecke hat, dass man da sozusagen richtig reintrifft in diese Strecke oder richtig in den Ring reinschießt. Und das kommt dann nachher noch ein bisschen bei Emittanzen, aber Sie sehen schon hier, das ist die Strahlbreite, die bestimmt sich gerade aus der Emittanz und diesen sogenannten Lattice-Funktionen. Die Emittanz wird es dann sozusagen in den zweiten Teil gehen. Ich wiederhole jetzt noch mal ein bisschen, was ich beim letzten Mal dargestellt habe. Also das war auch die Einleitungsfolie. Das hier geht es zur Profilmessung, benutzt man verschiedene Techniken. Man kann zum Beispiel sagen, man beobachtet ein irgendwie geartet Licht, in welcher Art und Weise auch immer, oder man beobachtet sekundäre Teilchen, etwas allgemeiner besprochen, oder man weist was elektronisch nach, zum Beispiel der Strom von einem Metall. Okay, ich gehe jetzt gerade mal ganz kurz mit jeweils einer Folie noch durch, was wir beim letzten Mal hatten. Das Einfachste und das Älteste ist einfach einen Zintillator zu nehmen und der leuchtet für sich. Und das sind hier zum Beispiel hier so Scheiben, hatte ich beim letzten Mal gezeigt, die hier. Das ist so eine Keramik, ja, also das ist reines Aluminiumoxid. Hier ist noch dotiert mit Chrom, deshalb ist das so rot. Wie gesagt, in der Natur kommt das auch vor, da ist das dann Rubin. Also die ist chemisch gesehen. Und das hält man einfach in den Strahl rein und das leuchtet und da schaut man sich eigentlich im Wesentlichen mit einer handelsüblichen Kamera an. Diese Zintillatoren, die sind für typische Strahlparameter so empfindlich oder geben so viel Licht pro Teilchen, dass man die sozusagen ordentlich sehen kann. So eine Kamera, so eine normale, ist ja auch ähnlich empfindlich wie ein Auge oder etwas weniger empfindlich. Also kein gut adaptiertes, sondern eben so ein normales Auge. Und was man sieht, ist hier das Abbild einer Scheibe. Die steht in diesem Fall, wie hier gezeichnet, unter 45 Grad. Deshalb ist die nicht ganz rund. Das ist ein Einkristall, der leuchtet auch ein bisschen am Rand. Man muss das nicht in dieser Geometrie machen, gibt auch andere. Und was man sich dann anschaut, ist sozusagen die Projektion in der einen Richtung. Wenn man hier so runter projiziert, dann gibt es das horizontale Profil. Das ist das da. Oder wenn man in diese Richtung projiziert, dann ist es das vertikale Profil. Okay. Die nächste Technik war die eines Sekundärelektronengitters. Das war dieses, die sich noch erinnern. Oder hier hatte ich noch ein zweites, soll ich nochmal rumgehen lassen? Wollen Sie mal gucken? Oder? Ja, nee. Das kommt dann nachher nochmal. Da fliegen die Teilchen hier drauf und Sekundärelektronen werden emittiert und letztlich misst man diesen Strom der Sekundärelektronen. Okay. Eine andere Methode, die vergleichbar ist, war die eines Wire-Scanners. Also statt vielen Drähten hält man nur einen rein und fährt den langsam durch den Strahl durch. Also hier in dieser Richtung bewegt man den, hat zum Beispiel hier zwei Drähte. Dieser Draht misst dann das vertikale Profil und der hier misst das horizontale in dieser Geometrie. Das ist dann hier so dargestellt mit mehreren. Da kann man auch den Sekundärstrom messen von diesen Dingern, dann ist das sozusagen ganz vergleichbar mit diesem, mit so einem Profilgitter. Oder man kann das schnell durch einen Strahl durchfliegen lassen. Also da fliegt hier der Strahl, dann hat man so eine Gabel und dann kippt man das da schnell durch. Dann kann man nicht mehr den Sekundärstrom messen, weil man hat ja die Bewegung eines Drahtes, zum Beispiel im Erdmagnetfeld, sondern was man misst, sind aufgeschauerte Teilchen. Dafür muss das erst einmal hochenergetisch genug sein, damit es zum Beispiel hadronische Schauer gibt bei Protonen. Und dann misst man hier im Wesentlichen Pionen. oder Ähnliches. Die Energie muss dann größer als 150 MeV sein. Und das ist das Ergebnis der Hausaufgabe in gewisser Weise. Die habe ich nochmal hingeschrieben, wie lange das dauert. Typische Geschwindigkeiten, mit der sich dieser Draht da bewegt, das waren 10 Meter pro Sekunde oder 36 Kilometer pro Stunde. Hat man eine typische Strahlgröße von einem Zentimeter, nur mal auf so eine Größenordnung abschätzen, dann kommt man dazu, dass das etwa eine Millisekunde dauert. Und in dieser Zeit oder Variationen misst man da. Vielleicht sollte man noch sagen, so eine typische Umlaufzeit, zumindest in kleinen Speicherringen, ist eher so Größenordnung Mikrosekunden oder 10 Mikrosekunden. Also das sind trotzdem einige Umläufe. Gut. Und das nächste war, wenn man ein Teilchen nachweist aus dem Restgas, also aus dem Vakuum, Moment, das hatte ich hier hingeschrieben, das sind hier so die typischen Drücke, die man so hat, in verschiedenen, so in einer Transferline oder in einem Synchrotron, da ist durchaus noch eine gewisse Anzahl an Teilchen pro Kubikzentimeter da. Die werden ionisiert, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit natürlich, und die kann man absaugen über ein elektrisches Feld, und das war sozusagen dieses Gerät, hatte ich ja auch schon gezeigt, da fliegt hier der Strahl durch die Mitte durch, und hier wird ein elektrisches Feld angelegt, in diesem Falle 5 Kilovolt oder sowas. Also ich kann es auch nochmal entgehen lassen, dass man nochmal reinschaut, wie das so ist. Was man auch machen kann, ist statt allen Teilchen nachzuweisen mit einem elektrischen Feld, man kann auch einfach Einzel- oder Photonen beobachten. Die Physik ist sehr ähnlich. Es wird halt nicht nur das Gas ionisiert, sondern es wird auch noch angeregt und zerfällt dann, wenn es geht im optischen Bereich. Danach, man kann dann einzelne Photonen nachweisen mit einem sogenannten Image Intensifier oder Nachtsichtgerät. Heißt das, kommt hier ein Elektron rein und das wird dann verstärkt mit einem Multi-Channel Plate. Auch das hatte ich beim letzten Mal mitgebracht, vergessen auf den Tisch zu legen. Der Vorteil von diesem Ding ist, dass sozusagen in dem Vakuum praktisch nichts drin ist. Man muss vielleicht nochmal den Druck ein bisschen erhöhen. Aber im Prinzip, statt so einer Kiste, hat man hier eine Kamera. Auch diese Kiste ist nur für eine Richtung und so eine Kamera ist auch nur für eine Richtung. Also nur das Horizontale oder nur das Vertikale. Okay, jetzt kommen wir zu was Neuem. Also das war die Wiederholung. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Gut, möchte noch zwei Verfahren darstellen, die man hauptsächlich benutzt für relativistische Elektronen im Wesentlichen. Und das eine nennt sich Optical Transition Radiation. Und was ist das? Man hält dem Strahl auch wieder was in den Weg. Also Bild ist ja so ähnlich wie bei den vorherigen auch. Und zwar eine metallbeschichtete Fläche. Das ist häufig ganz dünner Kunststoff, eine Mylarfolie. Das kennen Sie, das sind so diese durchsichtige Haushaltsfolie, das ist so ähnlich. Ich habe es nicht mitgebracht, weil das ist sehr fragil, weil das so dünn ist, also einmal so durch die Luft gezogen, dann ist da ein Loch drin. Das reißt sehr schnell auf. Und hier ist eine Metallbeschichtung. Was passiert, wenn eine Ladung, das ist ein klassischer elektrodynamischer Prozess, vielleicht noch sagen sollen, was passiert, wenn sich der einer geladenen Oberfläche, einer leitenden Oberfläche nähert? Es werden Spiegelladungen erzeugt. Und jetzt fliegt dieses Teilchen hier durch und dann sind sozusagen, die Spiegelladung kann dem nicht folgen, weil die ja auf der Fläche bleibt, sondern die fängt sich dann an, wieder zu bewegen. Und das führt dazu, dass Strahlung emittiert wird. Man hat sozusagen einen Dipolstrahler, wenn man so will, nämlich das Teilchen und die Spiegelladung, die sich verändert. Das ist also ein Prozess, der passiert, wenn man durch eine leitende Oberfläche durchgeht, gibt es diese Dipolstrahlung. Was man dafür braucht, ist natürlich klassische Elektrodynamik. Wir haben es hier nur mit Ladungen zu tun. Also das hat nichts damit zu tun, ob das ein Proton oder ein Elektron oder sonst was ist. Und das funktioniert gut, wenn das relativistisch ist. Man kann das herleiten, das ist eine sehr ausführliche Herleitung, reine klassische Elektrodynamik, steht zum Beispiel im Jackson, weiß nicht, ob man den heute noch benutzt, aber da kann man das nachlesen auf, hallo, ja, macht nichts, kommt noch jemand? Ja. Das ist dann auf 10 Seiten hergeleitet, deshalb möchte ich das da jetzt nicht auch noch herleiten, aber wenn Sie wollen, können Sie das anschauen. Es ist relativ aufwendig. Also es geht um das Verhalten von Spiegelladungen. Und was dann rauskommt, ist diese Formel. Man muss dann noch ein paar kleinere Näherungen machen. Okay, was sehen wir hier? Das ist die abgestrahlte Leistung in einen gewissen Raumwinkel, also hier lang, und noch pro Wellenlängenintervall oder pro Frequenzintervall, also pro Photonenenergie. Das ist ja alles äquivalent. Okay, da sieht man schon, das hat was mit Relativität zu tun. Das sieht man an dem Gamma. Und das hat eine ganz charakteristische Winkelverteilung. Okay, gerade noch sagen, normalerweise schaut man sich dies hier an, macht das unter 45 Grad, dann wird das in dieser Art und Weise emittiert, das Licht. Es wird natürlich auch hier, das wäre zum Beispiel ein Metall, hier eine Mylarfolie und wieder ein Metall auf der anderen Seite, da wird das natürlich auch emittiert. Da ist dasselbe und zwar dann in dieser Richtung. Also man muss noch schauen, dass man sich das anschaut und diese Geometrie, dass nämlich diese beiden Keulen symmetrisch sind, das gilt nur für relativistische Energien. Also sagen wir mal ab einem Gamma von 10, also das ist asymmetrisch und eben umso höher Gamma wird, umso symmetrischer wird das, weil das elektrische Feld eigentlich nur transversal ist, also keine Longitudinalkomponente mehr hat von dieser Ladung. Okay, das kann man noch ein bisschen umformen in dieser Art und Weise, das ist genau dieselbe Formel. Da ist nur ein bisschen was eingesetzt, nämlich einmal beobachtet man nur innerhalb eines gewissen Wellenlängenintervalles, nämlich üblicherweise im optischen Bereich. Also das wäre dann hier sozusagen der Anfang, wäre dann rotes Licht, also was weiß ich, 800 Nanometer, das Ende ist halt blaues Licht, 400 Nanometer. Das kommt nur sozusagen hier mit der Integration daher wegen dem Omega. Dann sind ja eine Menge Konstanten rausgezogen und noch normiert auf die Anzahl der Strahlteilchen. Okay, und dieser Faktor, der ist derselbe wie eben auch. Okay, das hier ist jetzt hier aufgetragen als Funktion von diesem Winkel. Also das Bild, was man da sieht, ist sozusagen von hier einmal rund, um sozusagen diese Keulen zu zeigen. Das ist nicht ganz rund, sondern eben nur in diesem Stück. Wenn man jetzt hier Zahlen einsetzt, und das ist die Funktion, in der das dargestellt wird, das Theta, damit ist der einzige freie Parameter, den man in dieser Gleichung noch hat, also außer der Anzahl der Teilchen, aber das Gamma. Also man kann sich anschauen, wie ist die Winkelverteilung. Und wenn man eine typische Energie, sagen wir, eines Elektronenvorbeschleunigers nimmt, 25 MeV, das heißt ein Gamma von 50, die Ruhemasse des Elektrons war ein halbes MeV etwa, dann sieht man hier diese Verteilung, die hier. Man kann jetzt hochgehen, 100 MeV, also Faktor 4 mehr, ist auch hier ein Faktor 4 mehr, oder die blaue Kurve, ein Gamma von 2000 oder 1 GeV, das ist so die typische Energie einer Synchrotron-Strahlungsquelle. Sagt dann nachher noch ein bisschen was dazu. Okay, also was sieht man, wie diese Funktion hier aussieht als Funktion des Winkels? Die ist für niedrige Energien sehr breit und es wird sehr wenig Licht abgestrahlt. Dieses mal 1000 heißt, ich habe die Kurve, die da rauskommt, mit 1000 multipliziert, damit die hier in ein Bild reinpasst. Also in Wirklichkeit liegt die ganz da unten. Würde man natürlich so nicht sehen. Entsprechend die rote Kurve ist eben mal 100 multipliziert, also auch die liegt da unten, verglichen mit dieser blauen Kurve. Was man auch sieht, wenn das Gamma hinreichend hoch ist, dann wird das sehr rechtwinklig emittiert. Und das ist ja das, was man haben will. Man schaut nämlich letztlich hier in diese Richtung. Also rechtwinklig zum Strahl. Okay, das heißt, dieses Verfahren ist dann gut, wenn man eben für Elektronen typisch ein GeV hat oder eben ein Gamma von mindestens 1000. Wie gesagt, für Elektronen ist das gar nicht so schwer zu erzeugen, für Protonen schon mehr. Das ist ein Bild von einer Installation. In der Tat handelt es sich ja auch um einen Protonenbeschleuniger, der 150 GeV hat, also ein Gamma von etwa 150. Die Protonenmasse ist etwa 1 GeV. Sie sehen hier ein Strahlrohr und letztlich sieht das so ähnlich aus von außen wie von diesen Zintillatoren. Sie haben nämlich was sozusagen rechtwinklig zum Strahl steht und das schaut man sich mit der Kamera an. Aber die Physik hier ist eine komplett andere. Also auch wenn das von außen so aussieht. Die Physik ist, dass Ladungen, Spiegelladungen in einer metallischen Fläche macht und damit Licht abgestrahlt wird. Okay, gut, man benutzt empfindliche Kameras, also empfindlichere als die normalen, als bei den Leuchtmaterialien. Und was man sieht, das ist ein Bild davon, okay, hier ist der Strahl und hier haben wir typischerweise Strahlbreiten von einem Millimeter. Okay, und das kann man, wenn die Kamera schnell genug ist und man genug Licht hat, kann man das auch sehr, sehr, sehr schnell messen. Also einen gewissen Vorteil, das ist eine Strahlung, die wird spontan emittiert. Also da gibt es keine Zeitverzögerung, also außer die das Teilchen braucht, um einen Zehntel Millimeter zu durchlaufen. Das ist anders als bei Zintillatoren. Da hatten wir ja gesagt, das ist Anregungen von einem Elektron, ist in einem angeregten Zustand und Licht wird emittiert. Das kann Nanosekunden lang dauern, also sehr viel länger. Okay, gut. Wenn man das jetzt vergleicht, eben genau dieses Optical Transition Radiation mit den Zintillatoren. Wie gesagt, upsala, ein elektromagnetischer Prozess, während hier von der Physik her das eben komplizierter ist. Das hat das Kompliziertere, das kann passieren, dass die Teilchen, dass zum Beispiel das nicht mehr linear ist. Auch da hatte ich ein Beispiel gezeigt, dass es schneller zerstört wird. Während so ein klassischer Prozess, da kommt es nur auf die Oberflächenqualität an. Und solange die einigermaßen gleich bleibt, ist das sehr radiation-hart. Und das ist auch noch proportional zu der Anzahl der Photonen, sehr strikt proportional. Da gibt es keine Sättigungseffekte. Bei dem OTA kann man eine dünne Folie dem Strahl in den Weg stellen. Also man braucht nur eine dünne Metallschicht. Man kann dann zum Beispiel eben dieses Mylar nehmen, das ist eben diese glatte Folie. Und der große Vorteil ist, dass das ein sehr leichtes Material ist. Also das heißt, da wird der Strahl kaum abgebremst, hat eben nur eine geringe Ladung. Mylar ist irgendwelche Plastik, also im Wesentlichen Kohlenstoff und Wasserstoff. Und das hat eben dann maximal eine Kernladung von 6. Okay, während ein Zintillator, der ist relativ dick, also der ist jetzt ein Millimeter dick. Man kann ja ein bisschen dünner machen oder sowas, aber das Material muss ich erst einmal selber tragen. Das ist der wesentliche Grund. Und das ist ein bisschen zerbrechlich, wenn man Pech hat. Okay. Es wird sehr viel weniger Licht emittiert als bei typischen Zintillatoren. Das heißt, man braucht eine empfindliche Kamera. Zum Beispiel so eine bildverstärkte Kamera. Das war der, wo man auch die Einzelphotonen nachweisen kann. Der Image Intensifier. Während so ein Zintillator hat den Vorteil, da gibt es sozusagen relativ viel Licht und man nimmt eine ganz normale Kamera, die 1000 Euro kostet oder sowas. Also nicht so kompliziert ist. Okay, hier hat man eine komplizierte Verteilung, die Winkelverteilung. Das hatte ich ja gesagt, das waren die beiden Keulen, die da rauskommen. Und da kann es dazu kommen, dass man Auflösungsprobleme hat. Das kommt ein bisschen drauf an, für sehr relativistische nicht, aber wenn das sehr breit gestreut ist, während ein Zintillator üblicherweise emittiert einfach gleichmäßig in alle Richtungen. Und das ist dann einfacher zu messen. Andererseits kann man diese Winkelverteilung, die hängt auch noch von der Strahlemittanz ab, habe ich jetzt nicht gesagt, aber man kann damit auch was lernen über die Emittanzen. Okay, also nochmal zusammenfassend zu sagen, was man braucht für dieses OTA, sind Energien, also ein Gamma von mal mindestens 100 oder ein Gamma von 1000 oder sowas. Was bei Elektronen jetzt keine so große Herausforderung ist, ein 100 MeV-Beschleuniger, der ist vielleicht, weiß nicht, 5 Meter lang oder sowas. Während um ein Gamma von 100 zu bekommen bei Protonen, da braucht man schon eine ganze Fabrikhalle voll Beschleunigeranlagen. Okay, während Zintillationsschirme, die funktionieren eigentlich für alle Strahlen. Das ist ein ganz großer Vorteil, da braucht man sich darüber mal keine Gedanken zu machen. Okay, also die Hauptanwendung ist eigentlich für Elektronen bei den Synchrotron Light Sources. Okay, ich komme damit zu dem nächsten, nämlich genau die Synchrotronlichtbeobachtung. Und da wollte ich nur gerade einmal kurz sagen, was eigentlich eine Synchrotronlichtquelle ist. Das ist so ein bisschen Wiederholung. Das kommt ja häufiger vor, dann versuche ich hier mal Exkurs drauf zu schreiben. Also wenn Sie wissen, dann wissen Sie es schon. Es gibt sehr viele dieser Synchrotron Lichtquellen. Also fast jedes größere europäische Land hat so eine nationale. Es gibt internationale, europäische, zum Beispiel in Grenoble in Frankreich. Okay, es gibt die natürlich auch natürlich in Amerika, in Asien und so weiter. Das ist ein extra Beschleuniger, der hat etwa 300 Meter Umfang typischerweise und die typische Energie, die liegt so im Bereich zwischen 1 und 8 GeV für die Elektronen, also etwa in dem Bereich, wo wir es auch da vorhin hatten. Und man beobachtet halt hier das Licht, entweder von den Dipolen, die Strahlung, wenn ein Teilchen beschleunigt wird, oder man hält diese undulatoren Wickler, das sind so Permanentmagnete, wo sozusagen immer das Feld einmal so steht und einmal so und dann wieder so und wieder so. Und da machen die Teilchen sozusagen so eine Schlangenlinie und damit werden sie auch beschleunigt und es wird Licht abgestrahlt in gerade Ausrichtung. Okay, die Hauptanwendung dieser Synchrotron-Lichtquellen, das sind die Biologen, die da Proteine untersuchen, aber auch die Materialwissenschaftler, die Atomphysiker, die da schnelle Prozesse untersuchen, weil man kann kurze Bunche machen in den Synchrotronenlichtquellen und hat sozusagen kurze, intensive Lichtblitze. Da wo die Energie hoch ist, kann das hier bis in den paar KeV-Bereich, also bis in den Röntgenbereich reingehen. Okay. Es gibt auch noch mittlerweile die sogenannte vierte Generation von Lichtquellen. Die funktionieren nicht mehr hier in so einem Ring und da gibt es auch nicht so viele davon. Hier sind mal ein paar aufgeschrieben, wo es die gibt. Also die Anzahl der Länder ist schon deutlich geringer. Da will man eigentlich sehr kurze und sehr intensive Lichtpulse, also bis hier sozusagen knapp in den MeV-Bereich rein. Sehr kurz und sind auch ziemlich wenige. Das bekannteste ist entweder die existierende Facility Flash beim DESY in Hamburg oder eben die Planung XFEL, heißt das Ding, ein großer Beschleuniger, 2-3 Kilometer lang, so ein LINAC, der jetzt gerade im Bau ist als ein Milliardenprojekt. Okay, hier wird sozusagen durch Laserlicht ein kurzer Elektronenstrahl erzeugt und der wird dann auch beschleunigt und dann auch noch etwas kürzer gemacht und wir werden dazu nochmal kommen bei dem Kapitel Bandschlängenmessung oder longitudinale Parametermessung. Und dann gibt es so einen großen Undulator und dann kommt der Strahl da eben raus, also hier in diesem Beispiel bei Flash in diesem paar Nanometer Länge und das kann auch noch selbstverstärktes Licht sein, also Free Electron Laser ist das Endziel dabei. Okay, und diese Facility ist 250 Meter lang, also auch schon ganz schön groß dafür. Okay. Die sind gerade in der Entwicklung, diese vierte Generation, weil damit kann man sehr kurze, sehr intensive Lichtpulse machen und dann zum Beispiel so ein Protein, das platzt dann einfach auseinander. Und wenn man die Bruchstücke entsprechend nachweist, kann man genau berechnen, wie das ausgesehen hat. Okay, also jetzt geht es erst einmal um die Messung bei diesen dritte Generation Lichtquellen. Noch mal kurz, auch das kennen Sie im Prinzip, was passiert, wenn ein Teilchen beschleunigt wird, zum Beispiel auf einer Kreisbahn, in so einem Dipolmagneten oder von mir aus auch in so einem Wickler. Es strahlt Licht ab, weil es beschleunigt wird. Das ist das erste Mal isotrop im Ruhesystem. Jetzt bewegt sich das Teilchen aber ziemlich flott, nämlich mit Gamma von mal mindestens 1000. Und damit ist dieser Lichtkegel nach vorne orientiert. Lorenz geboostet, um mich mal im Jargon auszudrücken. Okay, wie viel Licht da nach vorne gestrahlt wird oder auch wie eng dieser Kegel ist, das hängt stark ab, wie schnell das Teilchen ist. Also Lorentz-Faktor hoch 4, das ist schon kräftig. Die Öffnung von diesem Kegel ist das hier, 2 durch den Lorentz-Faktor. Und wie stark diese Krümmung ist, hängt auch die Leistung davon ab. Deshalb benutzt man bei diesen Undulatoren gerne, wo das sozusagen enge Kurven macht. Damit wird der Krümmungsradius klein und damit wird die abgestrahlte Leistung groß. Das ist auch ein Grund bei diesen vierte Generation, bei diesen LINAC-basierten Synchrotronenlichtquellen, dass man den Strahl hinterher gar nicht mehr benutzen kann. Also der wird da so stark abgebremst, dass man ihn gerade noch auf den Damm kriegt und das war's dann. Okay, also was passiert? Hier wird das Elektron fliegt zum Beispiel durch einen Dipolmagneten und das Licht wird emittiert. okay, jetzt muss man eigentlich nichts weiter machen, als sich das anschauen. Dabei muss man es noch fokussieren und vielleicht noch filtern. Also die richtige Wellenlänge raussuchen. Und dann muss man es relativ empfindlich nachweisen mit einer eventuell auch verstärkten Kamera. Okay, der große Vorteil dieser Profilmessung, jetzt sind wir wieder bei der Strahldiagnose, also das war ja eigentlich das für den Benutzer, aber das gibt sowieso, also das braucht man gar nichts in dem Sinne extra einzubauen, weil dafür ist die ganze Anlage gebaut, kann man also hier benutzen und sich das anschauen. Eine Realisierung, das ist ein, sagen wir mal, ein einfaches Bild, das ist schon ein alter Beschleuniger, der schon seit 10 Jahren nicht mehr läuft. Das war beim CERN ein großer Beschleuniger, 27 Kilometer Umfang, da wo jetzt der Large Hadron Collider in dem Tunnel drin ist. Da waren die Elektronen. Okay, also hier fliegt der Strahl entlang, emittiert das Licht hier, das wird dann ausgekoppelt durch einen Spiegel, hier noch fokussiert, die richtige Wellenlänge rausgesucht und dann hier nachgewiesen. Okay, also das Bild nehme ich deshalb ganz gerne, weil das hier am einfachsten schematisch dargestellt ist. Gut, okay, der hatte jetzt einen relativ großen Krümmungsradius, dieser Dipolmagnet, nämlich 3,5 Kilometer oder 3 Kilometer, was dazu führt, dass die abgestrahlte Leistung nicht sehr hoch über oder auch das im Wesentlichen im optischen Bereich war. Okay, ein anderes Beispiel bei einer solchen Synchrotron-Lichtquelle, das ist die jetzt in der USA, in der Nähe von Chicago. Man sieht in der Tat, wenn man da drauf guckt, einfach sozusagen in den Dipol da reinschaut, sieht man das Licht hier, wie der Strahl sozusagen auf einen zufliegt. Und das projiziert man auch wieder in die eine Richtung fürs vertikale Profil und hier in die andere Richtung. Da sieht man schon einmal, der ist vertikal relativ klein, also hier ein Sigma, eine Standardabweichung dieser Kurve von 2 Zehntel Millimeter, das ist nicht viel, das muss ich mal vorstellen, so ein Strahl, der ist ziemlich schmal. Hier ist er ein bisschen größer. Also gut einen halben Millimeter, ein Sigma. Also ich beziehe mich immer bei so einer Kurve auf das Sigma, das wäre etwa dieser Abstand hier. So, da etwa bis zur Mitte. Okay, gut. Also nochmal, was ist der große Vorteil, wenn man sowas macht? Man hat eine direkte Methode, um das zweidimensionale Strahlprofil zu messen. Also es ist direkt da. Man muss außer dem Spiegel, der das raustransportiert, auch nichts einbauen. Okay, sondern man hat eine Optik außerhalb. Aber das Ganze ist etwas beschränkt in der Auflösung. Also halt das hier noch, hier gibt es wieder so ein Cartoon, also hier fliegen die Elektronen entlang und da wird das Licht emittiert. Okay, warum gibt es eine Auflösung oder was ist der Grund, dass der nicht unbedingt ganz universal einsetzbar ist, dieser Typ von Monitor? Das ist einfache geometrische Optik, nämlich Fraunhofer-Beugung. Wir kommen wieder hier mit dem Elektron an, es wird hier Licht emittiert und dann hat man eine Linse, also hier am einfachsten, die hat aber nur eine endliche Größe, also jede Linse. Nämlich typischerweise nimmt man da auch Linsen dieser Größe, also keine solchen, nicht wie die Astronomen, sondern halt sowas, damit man das da auch schön hinbauen kann. Und dieser Abstand ist hier relativ groß. Also wir hatten es vorhin gesehen, da war so ein großer Dipol und das ist schon ein langer Lichtweg. Das können etliche Meter sein, dieser Abstand hier. Das heißt, dieser Kegel geht hier auch entsprechend weit auf. Jetzt komme ich sozusagen in den Kegel, der hat was weiß ich. So, geht halt in gewisser Weise auf. Der füllt diese Linse schon relativ stark aus. Und das ist generell, wenn man Linsen sehr weit ausführt, dann hat man Beugung an dieser endlich großen Linse. Und das ist eigentlich das, was man nachlesen kann unter Fraunhofer-Beugung. Das ist die Beugung an einem runden Spalt. Und da kommt das da hinten dran, dass man hier eben dieses Beugungsmuster hat. Das kennen Sie auch schon, aber also kennt man bestimmt aus dem Praktikum, haben Sie ja alle sicher mal gemacht. Beugung am Spalt. Okay. Das hängt also davon ab, wie groß dieser Abstand ist, wie groß diese Linse ist und in welcher Wellenlänge man das benutzt. Also kurze Wellenlänge gibt hier was Kleines. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Jetzt muss man noch diesen Öffnungswinkel berechnen und der hängt mit dem Krümmungsradius zusammen. den man hier hat. Also, und zwar in dieser Art und Weise, das kann ich jetzt nicht genau begründen, also da will ich hier auch nicht begründen, das muss man dann nochmal ausrechnen. Das macht man eigentlich, wenn man Synchrotronstrahlung bespricht. Ich weiß nicht, ob das in der Beschleunigerphysikvorlesung vorkommt, also wahrscheinlich nicht. Gut, aber was ich eigentlich sagen will, wenn man das Licht von einem Dipol anschaut, also den Krümmungsradius, den hat man nicht im Griff. Das ist nämlich das. Ist die Maschine legt das fest, also der wird nicht extra für die Strahldiagnose geändert, sondern der ist halt, wie er ist. Und der hat schon einen großen Einfluss, wie man ja hier sieht. Okay, dann kann man ja sagen, na, dann gehe ich doch zu kurzen Wellenlängen. Aber das hat so gewisse Nachteile, zumindest wenn ich einen einfachen Monitor bauen will, dann möchte ich das gerne im optischen Bereich machen. Da gibt es die besten Linsen, da gibt es die besten Kameras, das ist sozusagen kommerzielle Sachen. Kann ich da kaufen. Also bleibe ich, sagen wir mal, im nahen UV-Bereich, also größer 300 Nanometer. Okay, und damit gibt es eben eine gewisse Auflösung, das muss man dann einsetzen, aber die ist in der Tat relevant. Also die liegt im Bereich von einem Zehntel Millimeter und das ist das, was wir für typische Realisierungen, das, was wir auch an Strahlbreite gesehen hatten bei dem einen Bild. Okay, was kann man da machen? Da möchte ich ein bisschen dazu, aber muss ich ein bisschen kürzer fassen. Man kann einmal Interferenztechniken machen. Also man macht Beugung, man nutzt jetzt die Beugung aus. Man macht nämlich Beugung am Doppelspalt und kriegt dann hier hinten dran ein kompliziertes Bild. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ist aber eine Methode, dann ist es halt nicht mehr so einfach zu interpretieren letztlich. Oder man geht zu kürzeren Wellenlängen. Und dann macht man es gleich richtig, dann geht man nicht zu 200 Nanometer, sondern geht gleich zu, was weiß ich, 50 Nanometer oder sowas, also in den Röntgenbereich. Okay, und das hier ist eine Realisierung von so einem Strahl, das ist so eine Third Generation Light Source beim DAISY in Hamburg, die relativ hohe Energie hat, also die Elektronen. Und die benutzt wird eigentlich für Röntgen, also alle Benutzer, die an Röntgenstrahlung interessiert sind. Okay, und jetzt gibt es keine so schöne Optik für X-Rays, sondern da benutzt man einfach nur wieder die Ausblenden durch ein Loch. Deshalb Pinhole, also waren überhaupt die allerersten Kameras, wenn man was beobachten will. Okay, und hat dann hier eine relativ lange Drift, das ist was relativ Kompliziertes. Hier ein kleines, hier ist das Loch. Man muss das dann aus Metall machen, um die Röntgenstrahlung zu absorbieren. Und das hat zum Beispiel 20 Mikrometer Durchmesser, also schon sehr klein. Dann gibt es ja noch verschiedene Arten der Fokussierung, hier durch Metall. Und was man dann braucht, ein Monochromator, dass man sich ja wirklich nur die Röntgenstrahlung anschaut, die Röntgenstrahlung einer gewissen Wellenlänge. Die Beugung war ja wellenlängenabhängig, gell? Also von daher ist es schon sinnvoll, zu einer zu gehen. Und dann braucht man eine entsprechend teure Röntgenkamera. Die besteht eigentlich aus einem Zintillator. Da werden die Röntgenstrahlen absorbiert und machen optisches Licht. Und das optische Licht beobachtet man. Okay, so ein Ding, weiß nicht, was es kostet, aber da wird man schon etliche 10.000 Euro für anlegen müssen. Nur für dieses kommerzielle Gerät. Das benutzt natürlich auch andere Leute, die X-Rays machen. Also die Sicherheit zum Beispiel am Flughafen oder sowas. Ja? Oder wenn man Lastwagen durchstrahlen will oder sowas. Okay, wie weit das medizinisch angewendet ist, weiß ich nicht ganz genau. Diese Art Kameras. Okay, gut. Und was dann rauskommt, das hier ist jetzt ein Bild eben von jenem Beschleuniger Petra 3. Wieder man sieht dann im X-Ray, also im Röntgenbereich, sozusagen wieder auf den Strahl drauf. Und was man halt hier schön sieht, man erhält sehr kleine Strahlen und damit ist die Auflösung auch sehr viel besser. Also hier 50 Mikrometer zum Beispiel. Okay, gut. Damit komme ich zum Schluss von diesem Kapitel Profilmessung. Ich möchte jetzt nochmal alles gerade kurz zusammenfassen. Es gibt sehr viele verschiedene Techniken. Typischerweise ist ein Elektronenstrahl kleiner als ein Protonenstrahl. Also das stimmt hier jetzt nicht ganz. Da hat man schon einen Faktor 10 weniger gerade gesehen. Aber das ist auch schon was Besonderes. Also üblicherweise ist der kleiner als ein Millimeter. oder einige wenige Millimeter groß, das hängt sehr von der Energie ab, während ein Protonenstrahl schon einmal durchaus ein Zentimeter groß sein kann. Also das nur generell. Dann gibt es Techniken, da muss man was in den Strahl halten, oder es gibt Techniken, da muss man nichts in den Strahl halten. Okay, man kann das jetzt wieder ein bisschen anders gliedern. Man kann direkt beobachten die Emission von Photonen, wenn man so will, also klassische Elektrodynamik. Das war einmal das, was wir als letztes hatten, die Emission von Synchrotronstrahlung. Die ist nicht strahlzerstörend, ist relativ komplex, wenn man das hinten nachweisen will, und ist halt beschränkt durch die Auflösung. Das hängt an dem Krümmungsradius letztlich. Oder auch an dem Krümmungsradius, sondern der Größe der Optik. Und was man auch in den Tunnel reinstellen will, wie weit man das Licht transportieren möchte. Dagegen kann man was tun, indem man sich Röntgenstrahlung anschaut. Dann wird das Ganze aber sicherlich noch komplexer und sehr teuer. Okay, dann gibt es was anderes. Das war dieses Optical Transition Radiation, also der Übergang von einer leitenden oder vom Vakuum in ein leitendes Material. Da braucht man ein einigermaßen großes Gamma. Deshalb wird das hauptsächlich für Elektronenstrahlen benutzt und ist von dem Aufbau relativ einfach. Also sehr, sehr günstig, wenn man so will. Dann gibt es das, dass man andere Sekundärteilchen benutzt, also die jetzt nicht durch klassische Elektrodynamik erzeugt werden, sondern durch atomphysikalische Prozesse oder festkörperphysikalische Prozesse. Das waren einmal die Scheiben, die Zintillatoren, oder das war der Nachweis von geladenen Restgasfragmenten oder von Photonen, von der Abregung der Atome oder Moleküle. So ein Ionisationsprofilmonitor, der ist ziemlich teuer und baut ziemlich auf, braucht relativ viel Platz. Wird üblicherweise nur für Protonen benutzt. Dasselbe gilt auch für den Nachweis von dem Licht. Das macht man auch normalerweise nicht bei Elektronen. Also gibt es auch, zum Beispiel in Mainz, die machen das. Aber es ist ein bisschen unüblicher, weil man eben Optical Transition Radiation zum Beispiel hat zur Profilmessung. Okay, und dann gibt es als dritte Gruppe noch die, wo man ein Draht in den Strahl reinhält, das sind entweder viele Drähte, das war das Profilgitter, oder das ist ein Draht, den man durch den Strahl durchfährt. Okay, das ist auch alles relativ teuer. Der Vorteil hier, man hat einen großen dynamischen Bereich, den hat man auch hier, weil man elektronisch nachweist, da kann man sehr unterschiedliche Verstärker bauen. Hier ist der Nachteil, dass die Auflösung limitiert ist, und hier kann man sagen, dass es relativ lange dauert. Also was da besser ist, hängt von der Anwendung her ab. Okay, gut. Was war das zu dem Kapitel Profilmessung? Sind da noch Fragen dazu? Wenn nicht, müsste gerade langen, zu dem Thema Emittanzmessung kommen. Moment. Gut. Warum ist Emittanzmessung so wichtig? Die Emittanz charakterisiert den Strahl als Ganzen. Also man kann das Profil ändern, man kann ihn fokussieren, und das geht besser oder schlechter. Aber wenn ich das Profil messe, da habe ich noch nicht wirklich was über die Strahlqualität gelernt, sondern da habe ich, wenn ich nur stark zusammendrücke, dann wird er auch klein. Kann immer noch schlecht sein. Die Emittanz beschreibt das Verhalten eines Strahls. Und eigentlich ist das die Verteilung im Phasenraum. Also Phasenraum hat immer eine Orts- und eine Winkelkoordinate, das lernt man in der klassischen Mechanik, und genau das benutzen wir hier. Ich sage nachher noch ein bisschen was, warum das sinnvoll ist. Okay, gut, also ich charakterisiere meine Teilchen durch die Verteilung im Phasenraum. Also das ist jetzt das Integral über sozusagen alle Teilchen oder über die Fläche, die die haben. Da dividiere ich noch durch Pi, das muss man nicht machen. Das ist mehr eine Interpretationssache. Und diese Größe nenne ich Strahlqualität oder eben Emittanz. Was messe ich eigentlich, wenn ich das mache? Also es gibt zwei Methoden, die ich dann natürlich vorstellen werde. Das eine ist die Messung der Strahlverteilung, also das Profil. Und das andere, und dann brauche ich auch noch eine zweite Messung. Ich muss noch messen, wie ist denn die Winkelverteilung, wie gehen die denn auseinander. Die zweite Methode ist, ich messe nur das Profil, dafür muss ich das aber an mehreren Stellen machen oder ich muss irgendwas aktiv verändern, um das Profil zu verändern. Also von einem habe ich nichts, in Wirklichkeit brauche ich mal mindestens drei. Okay, und dann muss ich noch rechnen. Lineare Transformationen, und das will ich auch ein bisschen darstellen. Ich möchte also in dieser Vorlese oder in diesem Teil, neben der Physik hätte ich noch dazu schreiben sollen, zwei Sachen darstellen. Einmal ist das hier sozusagen für den ersten Teil, diese Zeile. Man misst das Profil und gleichzeitig misst man noch die Winkelverteilung. Das macht man üblicherweise nur für Energien, wo Teilchen im Material drin stecken bleiben. Ich sage dann auch warum. Das wäre also für Protonen etwa Energien von 100 MeV, also kleiner, oder für Ionen. Da ist der Eindringtiefe ist 1 cm. Also damit hängt das zusammen. Ich hatte ja mal so ein Bild gezeigt, schon ein bisschen länger her, über die Eindringtiefe in Kupfer. Okay. Das heißt, das ist beschränkt auf gewisse Strahlparameter. Okay. Dieses hier ist nicht beschränkt auf irgendwelche Strahlparameter. Ich messe eigentlich nur Profile. Und da gibt es ja viele Methoden. Und mit welcher ich das mache, ist auch völlig egal. Ich muss es nur an mehreren Stellen tun oder ich muss irgendwas verändern. Okay. In einem Synchrotron, das bezieht sich eigentlich eher auf einen LINAC. In einem Synchrotron ist es ein bisschen anders. Mir gelingt es nämlich eigentlich nur, Strahlen zu speichern, wenn ich auch richtig eingeschossen habe und sozusagen zumindest dauerhaft. Alles, was sowieso sozusagen gar nicht da reinpasst in das Synchrotron, das geht früher oder später verloren. Und damit lege ich eigentlich was fest, nämlich die sogenannte Lattice-Funktion. Auch das hatten wir ja vorhin schon mal. Und da können wir auch gleich nochmal begründen, was das eigentlich ist. Okay, und damit, wenn ich das hier habe und sage, das kenne ich, und vielleicht das kenne ich auch noch, dann muss ich nur die Strahlbreite messen an einer Stelle und dann kann ich meine Emittanz gleich ausrechnen. Dann muss ich das also eigentlich nur an einer Stelle machen. Zumindest für einen stabil gespeicherten Strahl. Und stabil heißt, dass der hunderte von Umläufen machen kann oder gemacht hat. Okay. Gut, da stecke ich also in gewisser Weise was anderes rein, nämlich auch eine Rechnung. Aber da langt es halt an einer Stelle zu messen. Okay. Also nochmal. This one? And normally you calculate this. You can only get the stable storage if you know this. This is given by the focusing strength of quadrupoles, basically. That is known, yeah. Otherwise, stable storage would not occur. Of course, this is never like it should be. If you measure it, you get deviations from this. But this is another story, which I tell you in two lectures. How to measure this one. Okay, gut. Das sind die Geräte. Also ich möchte erst noch mal was sagen, über was überhaupt transversale Emittanz ist und dann verschiedene Geräte durchgehen. Es gibt ein sehr schönes Review-Artikel, nennt man das? Also ein, wie würde man auf Deutsch sagen? Ein Übersichtsartikel, den man hier finden kann. Über diese Emittanzmessungen, wo auch viele Formeln drin sind. Also da ist sehr lohnenswert, den zu lesen. Okay, jetzt kommt ein bisschen was über Strahloptik. Das ist eigentlich nur zur Wiederholung. Für diejenigen, die die Einführung in die Beschleunigerphysik 1 gehört haben, die kennen das. Aber manchmal hat man ja auch Sachen vergessen und ist vielleicht ganz geschickt, noch mal gerade kurz dran erinnert zu werden. Erstmal, weil wir brauchen nachher all diese Formeln. das Wissen. Man definiert sich ein Koordinatensystem. Und das ist, das wird aufgespannt durch drei rechtwinklige Vektoren, das ist jetzt nicht weiter originell. Es gibt, der Strahl fliegt also in diese Richtung und man definiert eine Koordinate, die nennt man üblicherweise S, die fliegt sozusagen mit dem Strahl mit, die fliegt auch schon mal um die Kurve. S kommt, meine ich, von Solbahn. Aus dem Deutschen bin ich mir aber nicht ganz sicher, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Okay, also das ist sozusagen das Sollteilchen, fliegt immer da entlang. Das Referenzteilchen, das ideale Teilchen. Und dann gibt es dazu ein rechtwinklig, horizontal nennt man das X und vertikal nenne ich es Y. Diese Buchstaben, die sind auch hin und wieder, je nachdem welches Buch Sie lesen, sind die auch alle miteinander verdreht. Also X ist meistens horizontal, das ist das Einzige, was bleibt. Da gibt es verschiedene Traditionen. Ich benutze eben diese. Soweit, gut. Okay. In einem Dipolmagneten wird das Teilchen umgelenkt. Die Lorentzkraft ist gleich der Zentripetalkraft. Und wenn man das einsetzt, kommt man halt hier zu dieser Formel, also sozusagen der Krümmungsrad oder die Funktion, die Krümmung beschreibt, 1 durch den Krümmungsrad, das ist gerade dieses hier. Okay. Man hat jetzt verschiedene Felder, nämlich nicht nur Dipole, sondern auch Quadrupole. Und die Grundidee ist, die wir jetzt erstmal glauben müssen, das kommt dann gleich, warum das so ist, man macht eine Taylor-Entwicklung in dem Magnetfeld. Beim Dipolmagnet, der steht so, der Strahl biegt so rum um. Und das ist also konstant, das ist sozusagen der konstante Term für das Magnetfeld. Der nächste ist der Quadrupol, das ist der lineare Term in der Taylor-Entwicklung. Und dann kommen höhere Terme, x², x hoch 3, das nennt man dann Sextupol und Oktupol. Und so geht es weiter. Das, was ich Ihnen jetzt darstelle, kann man auch lineare Optik nennen. Das heißt, das ist linear hier in dieser Gleichung. Das heißt, es behandelt nur diese Magnete, also nur Dipole und Quadrupole, gibt noch mehr, Solenoide gibt es auch noch, die haben auch noch diese Eigenschaft. Okay, und auch noch driften, wenn das Teilchen einfach gerade ausfällt, dann ist eben der Krümmungsradius unendlich, weil es geht nämlich immer gerade aus, überhaupt nicht gekrümmt, das kann man auch machen und deshalb nennt man, oder das nimmt man noch mit und dann hat man die lineare Strahloptik. Okay. Nochmal hier in diesem Koordinatensystem, also jetzt guckt man hier anders drauf, nämlich diese Richtung ist die Strahlrichtung S und das hier ist jetzt die horizontale Richtung, also man würde von oben drauf gucken, oder diese Orientierung eigentlich von unten. Und jedes Teilchen hat einen gewissen Offset, horizontal ist es eben, wenn das der Strahlmittelpunkt ist, das Sollteilchen ist es halt hier seitlich und es hat auch noch vielleicht noch einen Winkel. Fliegt hier weg und das ist hier genau aufgetragen, also es hat an diesem Ort einen gewissen Offset und es fliegt eben in diese Richtung und damit ist das hier der Winkel. Okay, kann man auch sagen, das ist die Ableitung der Kurve gegen diese unabhängige Variable, also gegen die Bewegungsachse. Okay, man nimmt mal an, dass das paraxiale Strahlen sind, also die haben nur einen kleinen Winkel. Und auch nur longitudinal, nur einen kleinen Winkel. Das Ganze gilt auch longitudinal. Was heißt das eigentlich, longitudinal? Es gibt wieder ein Sollteilchen. Das bewegt sozusagen mit der richtigen Geschwindigkeit. Und dann kann man sagen, es ist ein Teilchen weiter vorne und vielleicht ein bisschen schneller. Das hat dann eine Abweichung, nämlich den Abstand von dem, also das in die Richtung, sehen Sie es besser. Also wenn das Teilchen, das ist das Sollteilchen, das ideale Teilchen, und dann gibt es halt ein Teilchen, das ist vorne dran und fliegt dann noch schneller. Und dann hat das auch einen gewissen Abstand und eben einen Winkel, wenn Sie so wollen, also wie viel es halt schneller ist. Okay, und genauso definiert man das auch, nämlich den Abstand. Das kann man entweder in Einheiten von Millimetern machen, man kann auch andere Einheiten wählen, aber so wird das schöner und man definiert, wie viel ist es schneller und zwar relativ zu dem fliegenden, zu dem Sollteilchen. In dieser Art und Weise, also wie viel ist es schneller, dividiert durch den Impuls von dem Sollteilchen. Das hat den großen Vorteil, das ist irgendwas in Promille oder Prozent oder auch Millirad manchmal, um es etwas verwirrender zu machen. Auf jeden Fall hat es dieselbe Einheit wie dieser Winkel hier, Millirad, oder da kann man auch Prozent zu sagen, Millirad ist Promille. Okay, gut. Warum ist das so wichtig oder warum sage ich das? Man macht sich einen sechsdimensionalen Vektor, der eben genau aus den Komponenten besteht, nämlich horizontale Abweichung, vertikale Abweichung und Abweichung in Flugrichtung. Ja, also eigentlich hätte es besser in Promille sein sollen, hätte ich vielleicht umgedreht. Manchmal nennen das, manche Leute mögen das Millirad nennen. Das ist aber Promille.
Ach so.
Das ist ein bisschen verwirrend. Das habe ich vielleicht mal hingeschrieben, weil ich selber verwirrt war. Ja. Es gibt so Leute, die machen so longitudinale Plots in dieser Einheit. Na, ja. Beim nächsten Mal nehme ich es raus. Also üblicherweise Promille. Okay. Also man macht sich diesen sechsdimensionalen Vektor. Der eben, das hier drin steht, hier ist auch dann gleich die richtige Einheit. Okay, und lineare Strahloptik, hatte ich gesagt. Also, was benutzt man? Lineare Abbildung. Eine lineare Abbildung ist eine Matrix. Und genau das steht hier. Man hat nämlich die Strahlkoordinate an einem gewissen Ort, an einem Startort, S0, und möchte ausrechnen, wo ist denn das Teilchen nach, wenn es ein Stückchen geflogen ist, an dem Ort S1. Und dann multipliziert man einfach diese Koordinate, den Vektor mit der Matrix. Und da weiß man, wo es ist. Und das geht immer gut. Lineare Abbildungen sind sehr gutmütig. Ist alles paletti. Hier auch noch zu sagen, manchmal nennt man diese Matrix R und manchmal nennt man sie M. Das ist leider nicht eindeutig. Also wenn Sie da unterschiedliche Bücher lesen, gibt es immer solche und solche. Die Leute, die Linux rechnen, und deshalb steht ja auch das R, die benutzen üblicherweise das da. Die Synchrotron-Leute lieben das M dafür. Okay. Warum ist das so schön? Lineare Abbildung. Was ist, wenn ich so eine Abbildung habe von S0 nach S1 und eine von einem anderen Ort zu einem, also von einem dritten Ort zu einem vierten Ort? Kann ich überall aufschreiben. Und lineare Abbildung heißt, wenn ich jetzt wissen will, wie das jetzt von meinem Ort 0 bis zu meinem Ort N geht, na, dann multipliziere ich halt die Matrizen auf und gut ist. Sehr einfach. Also das ist eben lineare Abbildung. Okay, die haben, das waren ja 6x6 Matrix in den Koordinatensystemen. Manchmal kürzt man die auch so ab, das Matrix-Element koppelt bei dem Vektor die horizontalen Offset und an der nächsten Stelle kommt wieder ein horizontaler Offset raus. Das Matrix-Element R2,1, also was 1 weiter rechts steht in der ersten Zeile, das koppelt einfach mit dem Vektor, ne? Einfach wie man das multipliziert, das koppelt halt, hier habe ich schon hingemalt, pardon, ich wollte gar nicht draufdrücken, also das hier, das koppelt halt den Winkel mit dem Ort und so weiter. Wenn jetzt diese Kräfte, wenn es zum Beispiel nur normal stehende Quadrupole und Dipole gibt, dann sind die horizontale und die vertikale Bewegung entkoppelt. Das heißt, meine lineare Abbildung hat hier was, hat da was und hier hat sie lauter Nullen. Also das heißt hier, das ist ja die Kopplung, dieses Element zum Beispiel, das koppelt den vertikalen Offset mit dem horizontalen Offset. Also das steht hier. Ne? So kürzt man das manchmal ab. Und wenn es entkoppelt ist, also das ist eine Tautologie, dann ist das Null. Okay, was aber nicht unbedingt Null ist, wenn ich durch einen Dipol durchgehe. Da habe ich nämlich unterschiedliche Geschwindigkeiten, werden unterschiedlich abgelenkt. Das nennt man dann hier übrigens Dispersion. Nur mal nebenher, das kam in dem anderen Wort vor, das kürzt man manchmal mit dem Wort D ab, mit der Abkürzung. Okay, das war in dieser Formel auch bei der Einleitung, stand das dabei, nämlich genau, wie man das hier ausrechnen würde. Okay, also es gibt Fälle, da ist das entkoppelt. Dann weiterhin ist was ganz wichtig, das Liouville'sche Theorem, Satz von Liouville, das sagt einem, dass die Determinante hier von Null ist. Und das heißt letztlich, dass der Phasenraum zwar deformiert werden kann, aber die Phasenraumdichte konstant bleibt. Das ist ganz wichtig und wenn man das anwendet auf diesen Fall, dann heißt das, diese Matrix hat die Determinante 1. Das kann ich jetzt nicht zeigen, warum das so ist, aber man kann sich das auch merken, das ist aber ganz schön. Wenn die Determinante von dem Ding 1 ist, dann ist es auch umkehrbar. Dann gibt es eine Inverse. Das lernt man in der linearen Algebra. Okay, ist ja auch eigentlich ganz logisch, wenn ein Teilchen so fliegt, dann kann ich natürlich auch sozusagen die Zeit umkehren und dann wird es halt wieder zurückfliegen. Also es ist eigentlich gar nicht erstaunlich, es ist nur der mathematische Beleg dafür. Okay, und nochmal zu dem Thema, wenn das entkoppelt ist, dann und das hier auch noch Null ist, also man zum Beispiel keine Dipole hat, dann kann man auch einfach rechnen mit 2x2 Matrizen, was die Sache sehr vereinfacht. Gut, okay. Und das wäre jetzt zum Beispiel die Matrix für eine Drift. Gut, also sehr einfach. Das heißt auch nichts weiter, als dass das Teilchen halt, wenn es mal weiter weg ist und dann fliegt es halt mit einem gewissen Winkel, na, dann ist es halt, wenn es weiter geflogen ist, entsprechend weiter weg von der Achse. Also mehr steht hier nicht. Okay, ganz kurz zu so zwei Beispiele, wie so eine Transfermatrix aussieht. Das ist ein bestimmter Dipolmagnet, ein sogenannter Sektormagnet, also wo hier die Polflächen rechtwinklig darauf stehen. Das ist nicht bei allen der Fall. Also das ist nicht die Transfermatrix für alle Dipole, sondern für einen speziellen. Und die hat eben diese Form hier. Das sieht man wieder hier, das ist entkoppelt, horizontal und vertikal. Das war der vertikale, das ist der horizontale. Und es gibt wieder diese Dispersion, wie ja schon mehrfach gesagt. Also hier ist halt, das ist nicht verschwindend, dieses Teilchen, dieses Matrixelement. Okay, und wenn da was steht, dann steht eigentlich auch häufig hier was. Also die Kopplung zwischen horizontal und longitudinal. Sollte man nicht vergessen, wird manchmal verschwiegen. Okay, aber es ist zu erwarten, wenn da, dann auch hier. Okay. Gut, das ist das Ganze von einem Quadrupolmagnet. Ein Quadrupolmagnet hat vier Pole, wie der Name sagt. Die stehen sozusagen Süden, Norden, Süden, Norden. Das ist die zum Fokussieren. Und auch die sind wieder entkoppelt. Hier steht was, da steht was. Diesmal gibt es keinen Beitrag mit dem Impuls. Deshalb ist das da Null. Okay, und hier kann man die Fokussierung ausrechnen und das kann man ja auch noch ein bisschen vereinfachen. Okay, gut. Was haben wir bisher gewonnen? Wir haben eigentlich Folgendes gewonnen. Wir haben hier ein Teilchen, hier wieder aufgetragen, S, und hier die horizontale Abweichung. Das startet hier an einem gewissen Ort mit einem gewissen Winkel und ich habe zum Beispiel fokussierendes Quadrupol. Okay, also dann wird das hier auf die Achse gelenkt, geht vielleicht mal durch die Achse durch. Also da fliegt der Strahl lang, das fliegt jetzt darüber, das ist die Sollbahn, also ist hier, also muss ich hier wieder einen hinstellen, um das wieder darüber zu lenken. Das sieht man hier, also es geht hier wieder zurück. Okay, und so kann ich sozusagen das Ding hier schön über lange Strecken transportieren. Okay, gut, schön. Das kann ich mit dieser Gleichung ausrechnen. Das interessiert mich aber eigentlich gar nicht, weil so ein Strahl besteht aus vielen Teilchen. Mich interessiert gar nicht, wie das einzelne Teilchen sich bewegt, sondern mich interessiert eigentlich, wie alle Teilchen als Kollektiv sich bewegen. Also ich will ja gar nicht genau gucken nach einem Teilchen, was ich rot angemalt habe und das vergleichen, sondern ich messe den gesamten Strahl, das Ensemble. Also ich bin eigentlich interessiert an dem Verhalten von dem Ensemble. Okay, und das ist hier so ein bisschen dargestellt, dass diese Linie, das sind jetzt alles Teilchen, die sozusagen an verschiedenen Orten unter verschiedenen Winkeln starten und die haben dann eine Einhüllende. Und eigentlich geht es darum, die Einhüllende zu bestimmen. Ich möchte ganz klar betonen, dass diese Einhüllende nicht die Teilchenbewegung ist. Also diese Kurve entspricht nicht einem Teilchen, sondern die entspricht mal diesem Teilchen hier und mal irgendeinem anderen Teilchen. Also die Einhüllende wird immer wieder an unterschiedlichen Stellen von unterschiedlichen Teilchen gemacht. Aber, wie gesagt, das Ziel ist, das Verhalten von dem gesamten Ensemble zu beschreiben. Okay. Was macht man dafür? Erstmal, man überlegt sich nochmal, dass man das Ganze im Phasenraum hat. Das ist hier dargestellt. Also hier ist die Ortskoordinate, das ist die Winkelkoordinate. Und jeder Punkt hier entspricht irgendwie einem Teilchen. In der Mitte sind es viele, am Rand sind es weniger. Okay, also erstmal, so ein Ding hat nicht einen festen Rand, sondern außen sind halt weniger. Ne? Also die machen auch weniger, also der Rand ist immer was Weiches. Okay. Wenn ich so eine Ellipse habe, so eine Verteilung, dann brauche ich eigentlich drei Parameter. Nämlich einmal die Projektion in die eine Richtung, das nennt man Profil. Und das andere ist die Winkelverteilung. Das ist aber noch nicht alles. Ich muss auch noch wissen, wie die Ellipse steht. Also ich kann dieselbe Winkelverteilung kriegen, da kann ich das hier immer noch drehen. Also in gewisser Weise brauche ich noch diesen Winkel hier. Das sind drei Parameter. Die nennt man Alpha, Beta, Gamma. Und das hatten wir schon mal, nämlich die Beta-Funktion. Die hatten wir schon einmal erwähnt. Das ist nämlich genau die hier. Also die Linac-Leute nennen das Twist-Parameter. Die Synchrotron-Leute nennen das eigentlich Beta-Funktion. Also das Beta alleine. Von den anderen reden sie nicht so viel im Synchrotron, weil die nicht so messbar sind, so direkt. Okay, und das Ganze kann ich auch noch anordnen in einer Matrix, nämlich in dieser. Und die nennt ich Strahlmatrix. Und ist klar, woraus hinausläuft. Wir hatten eben Matrix, das war die Transfermatrix, also nehmen wir noch die Strahlmatrix dazu und kriegen dann schöne Sachen. Erstmal kann ich diese Fläche hier beschreiben durch diese Parameter. Man kennt diese Form auch, Moment, das habe ich ja da unten hingeschrieben, nee, leider auf die nächste Folie. Man kennt das Ganze, wenn man die Twist-Parameter einsetzt, also müssen Sie nur statt den Sigmas hier Alpha, Beta und Gamma einsetzen, dann kennen Sie die Gleichung vielleicht. Was man eigentlich beschreibt, ist eine Ellipse, die man geeignet wählt. Also wenn das hier zum Beispiel Gauss verteilt ist, wie in diesem Plot, dann sind erstmal die Projektionen auch Gauss-Funktionen. Das kann man zeigen. Das ist auch nicht so erstaunlich. Und dann kann man hier zum Beispiel eine Ellipse wählen, die gerade bei dem 1 Sigma, die gerade diesen 1 Sigma-Wert einstreicht, also die hier bei 1 Sigma grenzt und da unten auch und hier bei diesen beiden auch. Und das sozusagen als Strahlrand bezeichnen. Das ist natürlich jetzt kein richtiger Rand, weil außerhalb hat man ja auch Teilchen, aber man kann dann sagen, die meisten Teilchen sind dann plus minus 2 Sigma zum Beispiel oder 3. Okay. Okay, und wenn ich das mache mit dieser Strahlmatrix und hier noch meine Koordinaten eintrage, dann komme ich auf diese Gleichung. Das ist nichts weiter als das hier hingeschrieben. Hier so hingeschrieben und das ist eine Konstante der Bewegung und das ist sozusagen wieder das Liouville'sche Theorem. Okay, hier dasselbe nochmal ein bisschen mehr in Formeln, aber es bringt nicht weitere Einsicht eigentlich. Das hier ist diese zweidimensionale Gauss-Verteilung, die hier hingemalt ist. Jetzt in Form dieser Parameter, also die Projektion in diese Richtung, die Projektion oder die Breite in dieser Richtung und die Orientierung hier, Kovarianz heißt die, einfach aufgetragen und diese Dichte dargestellt. Okay, nicht jeder Strahl ist gaussförmig, sondern manchmal ist es sonst wie, ich zeige dann Beispiele. Man kann aber die Emittanz, die daraus kommt, trotzdem noch verwenden und damit hat man eine statistische Beschreibung. Wir haben ja ein Ensemble von Teilchen und das macht man dann mit den Erwartungswerten der Strahlbreite, der Verteilung im Winkel und der Kovarianz. Und ich habe das hier nur mal hingeschrieben, wie das mathematisch aussieht. Das kann man auch nachgucken. Also das ist einfach nur eine zweidimensionale Verteilung. Schaut mal also im Mathematikbuch. Ich benutze den Bronstein, weiß nicht, ob der noch aktuell ist. Also wo es halt Formeln gibt oder Numerical Recipes in C, ist so ein anderes Buch, wo sowas drinsteht, also wie man sozusagen Momente von Verteilungen berechnet. Mehr ist da nicht drin und die Kovarianz sagt nur, wenn man wie in diesem Bild hier zum Beispiel rechts ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch oben ist. Das wird dadurch beschrieben, durch diesen Parameter Kovarianz und die hat also eine positive Kovarianz. Das heißt, die meisten Teilchen, die rechts sind, die sind auch oben. Oder mehr sind oben als unten. Und das wird durch diesen Parameter beschrieben. Statistisch. Also das ist Mathematik, das hat nichts mit Physik zu tun. Okay. Kommen nochmal wieder zurück zur Gauss-Funktion, die ich da gemalt habe. Man kann diese Definition der Emittanz auch benutzen. Das ist der statistische Wert, root mean square, steht der Index. Das finde ich ganz schlau. Weil das gilt erstmal für jede Verteilung. Das kann ich immer ausrechnen. Da muss die keine besondere Form haben, da kann die auch völlig deformiert sein. Dieser Wert geht immer. Wie viel man dann davon hat, ist eine andere Frage. Aber für eine Gauss-Funktion kann man ja mal fragen, wenn ich diesen Wert nehme, wie viel Prozent der Teilchen sind denn in einer durch diese Werte, die ich da ausgerechnet habe, beschriebenen Ellipse, also in dem Bild vorher. Und wenn ich diesen einfachen Wert nehme, dann sind da 15% der Teilchen drin. Wenn ich was weiß ich, 2 Pi nehme, dann sind es 63%. Wenn ich es ungefähr alle haben will, dann muss ich diesen Wert mit 8 Pi multiplizieren. 8 mal 3 ist 24. Stimmt das? Ja, also da ist schon eine Größenordnung dazwischen, neben den numerischen Werten. Also da muss man ein bisschen aufpassen, das ist auch so eine Aussage. Also wenn Ihnen einer sagt, ich habe die und die Emittanz von meinem Strahl, dann müssen Sie mal fragen, was meint er denn damit? Also AMS-Wert ist definiert. Wenn er sagt, da sind fast alle meine Teilchen drin, dann meint er wahrscheinlich, dass er den Wert zum Beispiel mit 8 Pi multipliziert hat. Da ist also eine Größenordnung vom numerischen Wert woanders. Das will ich eigentlich im Wesentlichen sagen. Also gibt auch wieder sehr unterschiedliche Traditionen, was man da angibt. Okay, also auch das müssen Sie sich nicht merken, sondern da geht es nur darum, dass man weiß, was das ist. Okay. Ich möchte jetzt noch mal kurz zurückkommen auf diese Transfermatrix, um das abzuschließen. Also das wesentliche Ziel war eigentlich, das Ensemble zu berechnen. Man kann zeigen, dass man diese Strahleinhüllende, die hier drin steckt, nämlich die TWIST-Parameter oder diese Sigmas, aus denen man dann dieses AMS-Wert ausrechnen kann, die kann man eigentlich so berechnen, nämlich mit Hilfe der Transfermatrix von der Stelle 0 an die Stelle 1. Und genau das machen optische Parameter. Hier kann man noch den Beweis, dass diese Gleichung richtig ist, dass die daraus folgt, sagen, was hier eigentlich steht, ist, das hatte ich auch schon mal gezeigt, wenn ich einen meinen Vektor x habe und diese Gleichung habe, dann ist das 1, das war das Liouville, oder der Satz von Liouville. Und wenn ich jetzt hier sozusagen nochmal neu einsetze, nämlich einfach mit der Einheitsmatrix multipliziere, das ist da, das schreibe ich einfach rein, also das ist gerade eine Matrix mit ihrer Inversen multipliziert, kann ich überall einsetzen, das mache ich hier genauso, da. Und da muss ich noch darauf achten, wenn ich die jetzt in die Klammer reinziehe, dann dreht sich die Reihenfolge rum, das muss man sozusagen nachschauen, wie man mit Matrizen rechnet, die invertierbar sind. Okay, und dann kann ich das hier zusammenfassen und dann steht genau das hier, muss dann gleich diesem hier sein und dann invertiere ich das wieder und dann komme ich auf diese Gleichung. Okay, das ist nur der mathematische Beweis, den man sich anschauen kann, also wie diese Gleichung eigentlich zustande kommt. Und das ist die wichtige, die ich nicht jetzt, sondern erst etwas später in einer Viertelstunde benutzen will. Noch gerade zu sagen, was in allen Lehrbüchern finden Sie eigentlich nur 2x2 Matrizen. Das ist nicht immer richtig. Im Allgemeinen ist sie überall besetzt. Wenn man jetzt horizontal und vertikal, wenn das entkoppelt ist, also man nur Dipole, Driften und normal orientierte Quadrupole hat, dann hatten wir gesagt, die Transfermatrix ist entkoppelt und dann, wenn das in der Quelle auch noch entkoppelt ist, dann bleibt das auch so. Dann hat man hier Nuller, aber man beachte auch hier, wenn da was steht, steht auch hier was. Ne? Also das hat schon einen gewissen Einfluss. Okay, also eine longitudinale Kopplung nach transversal ist schon zu erwarten. Okay, gut, hier nochmal dargestellt, was diese Sigmas sind, nämlich letztlich einfach die Erwartungswerte der Strahlbreiten, der Winkelverteilung und der Orientierung der Kovarianz. Und das hier ist dann nur umgekehrt eben für die drei Richtungen. Das, was man eigentlich misst, sind die Strahlbreiten. Also hier ist es gerade, also das hier ist sozusagen dasselbe. Und hier für die anderen beiden Richtungen, longitudinal und vertikal, aufgeschrieben. Okay, gut. Müsste eigentlich noch rund kommen, ne? Ein bisschen beeilen. Eins lasse ich weg. Okay, wie misst man diese Emittanz erstmal im einfachsten Fall, also ohne die Optik. Man misst die Winkelverteilung und den Ort. Wie kann man das machen? Man kann den Ort messen, indem man durch den Strahl einen Schlitz durchfährt. Der ist sehr schmal, hat 1/10 mm Durchmesser, ist vom Strahl aufgeschmolzen, deshalb ist er da in der Mitte kaputt. Sonst hätte ich ihn auch gar nicht gehabt. Mit 1/10 mm Loch und damit lege ich meinen Ort fest. Und dann messe ich nach einer gewissen Drift, messe ich das Strahlprofil und sage, das ist hier ein ganz kleiner Ort. Und was hier rauskommt, ist die Winkelverteilung von den Teilchen, die durch dieses kleine Loch geflogen sind. Okay, das mache ich für eine Schlitzposition. Was ich hier, wenn ich einen Phasenraum aufmale, dann habe ich also für eine Schlitzposition hier habe ich die Winkelverteilung gemessen. Also diese Verteilung, also rot heißt viel, blau heißt wenig. In diesem Fall. Und dann fahre ich meinen Schlitz an die nächste Position und messe wieder die Winkelverteilung. Und dann messe ich das ganz durch. und habe damit die Emittanz in direkter Art und Weise gemessen. Okay, das hier ist der Schlitz, also genauer sagt der da. Das hier ist das Profilgitter, das was da liegt. Also so, das sind die Hardware, die man dafür benutzt. Das ist einfach ein Schlitz und ein Profilgitter. Das hat einen großen Vorteil, zum Beispiel mit dem großen dynamischen Bereich an der Strahlseite, da wo wenig Teilchen sind, wenn ich eine Gaussverteilung habe, dann habe ich auch wenig hinten auf meinem Profilgitter. Und hier nütze ich wirklich aus, dass ich das auch noch gut verstärken kann. Also zum Beispiel einen Unterschied von 6 Größenordnungen, das ist richtig viel, auch wirklich messen kann, damit ich das auch noch die weite Verteilung noch messen kann. Okay, also großer Vorteil davon. Eine Messung hier, wie man das darstellen kann, also das ist auch wieder der Phasenraum hier, einmal die X-Richtung, einmal die Winkelrichtung und hier sozusagen aufgetragen, wie stark der Strahl ist. Das kann man entweder hier in so einem Gebirge malen, so wie hier. Das ist ganz schön, aber so richtig viel sieht man davon nicht. Was macht man? Statt sich eine Landschaft von der Seite anzugucken, macht man eine Landkarte, guckt von oben und das ist genau das hier, also ein Konturplot. Etwas vornehmer ausgedrückt, ist nichts weiter als eine Landkarte. Rot heißt viel, blau heißt wenig. Okay, und dann sieht man hier so Verteilung, was man in diesem Beispiel auch sieht. Es ist bei niedrigen Energien hinter einer Ionenquelle gar nicht zu erwarten, dass das sehr gaussförmig ist. Also hier ein Beispiel davon, das ist sicherlich keine Gaussverteilung. Das kann man aber sehr schön mit dieser Methode messen, weil man eigentlich keine Informationen reinsteckt. Die Emittanz selber würde man dann so ausrechnen, hat eine zweidimensionale Verteilung und dann rechnet man die statistischen Momente aus. Okay, und damit kann man dann auch mit dieser Definition sich die Strahlmatrix, das Sigma, zusammenbauen. Okay, gut. Ein bisschen was zur Auflösung. Dieser Schlitz muss klein sein, also sehr viel kleiner als der Strahldurchmesser. Also da ist ja die Idee dahinter, die kommen nur von einem Ort. Er muss natürlich hinreichend groß sein, damit man auch noch was zu messen hat, sodass man hier eine gewisse Auflösung hat. Also letztlich die Breite hier von dem Streifen, die muss man halt geschickt wählen. Okay, das Ganze gilt auch, wenn man ein Profilgitter benutzt. Da gibt es gewisse Drahtabstände und das ist auch eine Auflösungsgrenze. Auch das misst halt da, wo man ist. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, das bewegt man in kleinen Schritten auch noch zusätzlich hin und her, kleiner als, oder sagen wir mal so typisch den Strahldurchmesser, also kleiner als der Abstand. Und damit kann man das genauer machen, aber man hat eine gewisse endliche Auflösung in dieser Art Plots. Und da muss man dann überlegen, ob man damit leben kann oder nicht. Okay, also wenn der Strahl sehr klein ist, ist das nicht gut, weil dann der Schlitz muss passen. Wenn das sehr parallel ist, dann treffen die Teilchen nur auf wenige Drähte und dann hat man keine gute Messung der Winkelverteilung. Okay, ein zweites. Das ist letztlich ein im Englischen sagt man ein Bin-Problem. Also man hat sozusagen, man misst nur an gewissen Stellen, man hat eine gewisse endliche Auflösung. Also wenn man das richtig hinmalt, dann hat man nicht so ein schönes gleichmäßiges Gebirge, was so schön ist, sondern immer nur so Säulen da stehen, wenn man so will. Und daraus muss man dann den Fehler berechnen. Also in der Verteilung, wie stark macht sich das bemerkbar, dass man eine gewisse Diskretisierung hat. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja, das ist nicht eine einfache Formel. Okay. Gut. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass man was durch den Strahl durchschieben muss. Man hat einen gepulsten LINAC, zum Beispiel, weil man in ein Synchrotron injizieren möchte. Und da kann so eine Messung durchaus mal eine halbe Stunde dauern. Und wenn man jetzt systematisch Parameter verändern will, dann kann das ziemlich blöd sein, wenn man jetzt 10 Parameter durchmessen will und für jeden braucht man eine halbe Stunde, dann ist man 5 Stunden beschäftigt. Das ist nicht so angenehm. Man könnte natürlich auch auf die Idee kommen, man kann es ja auch zum Beispiel alles gleichzeitig messen, indem man viele Löcher dem Strahl in den Weg stellt, hier dargestellt, dann muss man natürlich auch ortsempfindlich messen. Das Ganze nennt man dann Pepperpot-Emittanz. Und das hier ist so ein Pepperpot. Der hat 15 mal 15 Löcher. Die haben auch 1/10 Millimeter, ist ziemlich dünn, wenn man da mal durchguckt. Man muss ein bisschen drehen, damit man überhaupt durchgucken kann. Und man misst dann hier Strahlverteilungen. Okay, das heißt, man kann auch wieder, man, die Ortsauflösung ist nicht so gut, hier ist man noch mehr festgelegt, ne, als mit so einem Schlitz, den man immerhin noch durch die Gegend bewegen kann. Das ist einmal so eingebaut und so ist es halt. Das kann man nicht so gut wechseln, ohne das Vakuum aufzumachen. Okay, gut. Ups. So sieht das aus. Hier fliegt der Strahl durch. Hier kann man dann auf so einem Schlitten, ähnlich wie hier, so einen Pepperpot dran machen und hat dann bei typischen Abständen so einen Drift von 20, 30 Zentimetern. Das kann man dann wählen, je nach Strahl. In diesem Fall, wie gesagt, 15 mal 15 Löcher mit einem 1/10 mm Durchmesser und kann sich dann, schaut sich das dann auf diesen Scheiben dann entsprechend an und die gebe ich jetzt noch einmal durch und wenn Sie hier sehr genau hinschauen, dann sehen Sie, dass der kaputt ist und zwar, dass der genau das Muster dieses Pepperpots hat, nämlich so kleine Löcher da vorne drauf. Also da ist das gebräunt auf der einen Seite. Er war nämlich genau hinter diesem Pepperpot mal eingebaut. Okay, so sieht das dann aus. Das ist ein Bild von diesem Leuchttarget. Und da sehen Sie hier sozusagen einzelne Beamlets, also Strählchen, übersetzt, die dann hier sozusagen ihr Profil machen. Das kann man jetzt in eine Richtung projizieren und dann wäre man wieder bei so einer Auswertung so ähnlich wie ein Schlitzgitter. Also hier ein Phasenraumplot, der zu diesem Bild hier auch dazugehört. Okay, gut. Das ist das entsprechende Bild von der Firma. Also auch hier eben der Pepperpot, der da auch drin steht. Und hinterher misst man diese Strahlverteilung. Okay, gut. Ich möchte noch was ganz kurz gehen, bitte.
Frage, da steht ja auch, glaube ich, am Anfang stand ja jetzt Pepperpot auch für niedrige Strahlen. Weil wird nicht durch diese Wände einfach fast alles vom Strahl ausbrennen? Und es geht trotzdem noch niedrige Schüsse.
Also man muss ja niederenergetisch erstmal die Teilchen müssen drin stecken bleiben.
Ja.
Man muss mal halt genug Teilchen haben, die einem genug Licht machen auf diesem Zintillator. Jetzt sind Zintillatoren ziemlich empfindlich, ja? Das hatte ich ja eigentlich schon mal gesagt. Also in der Tat muss man halt den Lochdurchmesser so wählen, dass man auf dem gewählten Zintillator noch genug Licht hat. Und da hat man auch wieder Möglichkeiten, das hat er schon mal gesagt beim letzten Mal, die sind sehr unterschiedlich empfindlich, die Zintillatoren. Es gibt sogar auch Realisierungen bei niedrigem Strahl, da benutzt man so ein Channel Plate, also Einzelteilchen.
Aber die Auflösung eigentlich dann durch den Channel Plate bestimmt, oder? Und nicht durch die eigentlichen Körper?
Ja, also wenn man jetzt mal, man muss erstmal genug Löcher treffen.
Ja.
Also das muss passen. Dann haben diese Zintillatoren nicht unbedingt immer so eine gute Ortsauflösung. Die können kaputt gehen und dann stimmt das nicht mehr. In Wirklichkeit, wenn ich ehrlich bin, hört sich das immer ganz prima an, aber eine gute Realisierung ist sehr selten, um das mal zu sagen. Und zwar kann das durchaus an den Zintillatoren liegen. Also, dass die gar nicht so eine gute Ortsauflösung haben. Ich muss ja dann sehr genau messen. Okay. Also es ist nicht so einfach, dieses Gerät. Das ist kein Arbeitspferd. Ein anderes Arbeitspferd, was auch häufig benutzt wird, ich glaube, das gibt es auch hier in dem Institut, bin mir noch nicht ganz sicher, das ist der sogenannte Allison-Scanner. Das wird aber nur benutzt bei Strahlen, die direkt aus der Ionenquelle kommen. Also nur bei niederenergetischen Strahlen im Sinne von kleiner als 100 kV kinetischer Energie. Das ist was Schönes, weil das sehr kompakt ist und man muss auch zwei Sachen durchscannen, aber nur eins mechanisch. Und das ist Folgendes, man hat einen Käfig, man hat vorne einen kleinen Schlitz und hinten einen kleinen Schlitz und man kann hier eine Spannung anlegen. Den fährt man jetzt auch ähnlich wie das... Wie den Schlitz da vorne, durch den Strahl durch. Aber man legt hier eine Spannung an, sodass nur Teilchen, die hier einen gewissen Winkel haben, auch hier hinten auf diesen Strahl fokussiert werden. Also die geradeaus gehen, gehen auch, aber zum Beispiel dieser hier, der hier so gehen würde, der wird in diese Richtung umgelenkt und trifft hier auf die Platte. Und dann fährt man für eine Position, für einen Ort, fährt man diese Spannung hier durch, plus noch minus, und misst dann hier, wie viele Teilchen kommen hier hinten an dem kleinen Schlitz. Typische Werte, die man da benutzt, sind 20 Kilovolt, indem man den so durchfliegt, durchscannt. Okay, diese Trajektorie, die kann man jetzt berechnen, kommt man auf der nächsten Folie, aber im Prinzip ist das nichts weiter als so eine Flugparabel. Ich habe einfach hier eine Kraft, also die halt hier von der Spannung vorgegeben wird, die mal nach unten und mal nach oben geht, komme hier mit einem gewissen Winkel und einer gewissen Geschwindigkeit rein und das hier ist eben die Flugparabel. Also das kann man in Formeln hinschreiben, kommt auf der nächsten Folie, gehe ich dann aber drüber, da steckt nichts Intelligentes dahinter. Also man muss es nur sauber hinschreiben, was nicht immer so einfach ist. Okay, und dann hat man also hier das für einen Ort und dann schiebt man das auch durch den Strahl durch. Also man muss in gewisser Weise doppelt scannen, dafür ist das Ganze kompakt. Okay, die Beschränkung auf die niedrigen Energien von, sagen wir mal, 200 kV oder 100, die kommt daher, dass man hier nur typische Spannung anlegen kann. Also ein typischer Abstand, so viel, ein paar Zentimeter, und da will man nur ein paar 10 kV ablenken. Von daher kann man hier nicht so schnell reinschießen, wenn man so will. Okay, das würde auch gehen, aber dann wird das unpraktikabel. Okay, also das hier sind die Formeln, da nur hingeschrieben, sondern hier, das will ich, wie sowas typischerweise aussieht. Das hier ist das Strahlrohr, hier fliegt der Strahl lang, nee, der fliegt in diese Richtung, hier ist das Rote. Und dann kann man diesen Scanner, das Loch hier vorne, durch den Strahl durch scannen. Und hier wird dann, das sind diese Platten, diese Ablenkplatten, und da wird dann die entsprechende Spannung durchgefahren über ein Netzgerät. So ein Netzgerät zu fahren ist relativ billig, wenn man so will, verglichen mit was Mechanischem. Okay, also only one, es gibt nur eine bewegliche Sache, ich brauche nicht zwei, das macht die Sache schon signifikant billiger. Okay, und die Beschränkung halt wegen dem Winkel auf niedrige Energien. Okay, wird aber gerne benutzt hinter den Ionenquellen. Okay, ich komme zum letzten Thema und das benutzt gerade nochmal die Transfermatrix. Das geht nämlich für alles. Das war alles Sachen, die man in niedrigen Energien haben. Also die Teilchen müssen stecken bleiben, sonst geht gar nichts dabei. Hat man jetzt Teilchen, die schneller sind, kann man Folgendes machen. Man misst Profile. Also hier dargestellt ein Quadrupolmagnet. Man verändert die Strahlfokussierung. Also einmal das Rote ist ja jetzt fokussiert auf die Profilmessung und wie immer man das misst, ist völlig egal. Und hier sozusagen nicht ganz so stark fokussiert. Also das ist das Profil, was man misst. Hier wieder rot dargestellt. Im Phasenraum ist das einmal diese Ellipse und einmal die hier. Okay, jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich so eine habe oder die um 90, also gedreht, in dieser Richtung orientiert. Das sehe ich in dem Profil ja gar nicht an. Also ob der Strahl konvergent ist oder divergent, das weiß ich gar nicht. Von daher muss ich sozusagen mindestens drei Messungen machen, um zu entscheiden, was ist hier konvergent und divergent. Was ich benutze, hier von meinem Startort S0, benutze ich die Transfermatrix, die wir da kompliziert ausgerechnet haben, zu meinem Ort S1. Okay, die verändere ich durch das Fokussieren. Ich hatte Ihnen gezeigt, die Matrix von einem Quadrupol, wie die aussieht, da ist die Fokussierstärke drin. Was ich am Ende bestimmen will, sind meine Twistparameters oder meine Strahlmatrix, eben diese Komponenten dieser Matrix Sigma. Und wenn das alles entkoppelt ist, dann brauche ich nur diese drei. Okay, gut. Was mache ich? Ich habe einmal ein fokussierendes Element, das war der Quadrupol, und ich habe eine Drift. Okay, das ist die Transfermatrix, die muss ich jetzt hinschreiben und dann ausrechnen. Und dann benutze ich das, was ich Ihnen gezeigt hatte, nämlich die Transformation der Strahleinhüllende. Mit dem Profil messe ich nur die Strahleinhüllende, nicht die einzelnen Teilchen. Ich muss also diese benutzen. Okay, und was ich messe, ist eigentlich das erste Element dieser Strahlmatrix, nämlich die Strahlbreite. Okay, wenn ich diese Gleichung benutze und die in Komponenten hinschreibe, ist nichts weiter als für die erste Komponente diese Gleichung hier hingeschrieben. Für verschiedene Fokussierstärken, die ich K nenne, kommt das hier raus. Und da sehen Sie, das ist ein lineares Gleichungssystem. Was ich wissen will, sind die hier an der Stelle 0. Die Strahlmatrix der da und der da. Das hier an diesen R's drehe ich. Okay, davon brauche ich mindestens 3 Gleichungen, dann habe ich eine Lösung, wenn ich Glück habe, oder auch keine. Ich lerne aber nichts über Fehler, also von daher ist es ganz geschickt, mehr als 3 Messungen zu machen, dann habe ich ein überbestimmtes Gleichungssystem, das kann ich anfitten. Dann lerne ich auch was, wie genau ich überhaupt gemessen habe, wie meine Fehler sind. Also mit 3 ist sehr riskant, da kommt ein Wert raus, aber keiner sagt mir, wie gut der Wert ist. Wenn ich 10 messe, dann habe ich immer noch 3 Parameter zu bestimmen, aber dann lerne ich was darüber, wie gut das sind. Und ich zeige auch gleich, wie das gemacht ist. Okay, es sind aber ein paar Annahmen dahinter, nämlich, dass die einfach beschreibbar ist, dass das eine Ellipse ist. Dass die sich auch nicht verändern durch das Fokussieren. Gut, wie mache ich das wirklich? Einmal mache ich eine gewisse Annahme über meinen Quadrupol, den nennt man dünne Linse. Dass ich nämlich wie in der Optik, in der Linse auch, wie auch da gezeigt, eigentlich eine Brennweite habe und die nur hier hinschreibe. Das wird dann 1, dieses Element, hier stand immer Cosinus und Sinus, und wenn Sie das alles richtig machen und sagen, das ist einfach nur eine dünne Linse, also es ist dünn in Flugrichtung, dann kommt man hierzu und dann kann man das einfacher ausrechnen, nämlich das hier da eingesetzt, noch ein bisschen mit einem anderen Buchstaben, und das dann multipliziert mit der Driftmatrix, kommt das hier raus, also da ist auch nichts gemacht. Und was man dann wirklich misst, man ändert einen Quadrupol und misst das Quadrat der Strahlbreite mit verschiedenen Messungen, trägt das hier auf und fittet hier eigentlich eine Parabel rein. Eine Parabel hat 3 Parameter, die stehen hier. Okay, und das sind gerade die Twist-Parameter oder die von der Sikam-Matrix. Man misst genau dieses hier, das ist auch wieder diese Gleichung für die Strahlmatrix hingeschrieben, also nichts Neues. Ne? Das kann man hier ein bisschen parametrisieren in der Art und Weise, dann kommt man hier zu gewissen Gleichungen, auch das muss man sich nicht merken, das ist nur, wie man das geschickt fittet, wie man das geschickt hinschreibt, indem man das eben in gewisser Weise parametrisiert und dann kommt das hier raus. Also hier ist letztlich nichts weiter als die Fokussierstärke, das K, als Fit-Parameter benutzt, um diese Parabel zu beschreiben. Okay, gut. Oder beziehungsweise, was man fittet, sind diese Werte A, B und C. Und die kann man dann umrechnen in dieser Art und Weise in die Matrix. Und so wird das in Wirklichkeit gemacht. Okay, man kann auch was anderes machen. Und das ist, man misst an 3 verschiedenen Stellen oder an mehreren verschiedenen Stellen das Strahlprofil. Und misst dann sozusagen die Transfermatrix von hier, wo man es wissen will, zu der ersten Stelle, zu der zweiten Stelle, zu der dritten Stelle und so weiter. Das ist im Prinzip auch nichts anderes. Nur die Matrix vorher hat man an einem Parameter gedreht, an einem Quadrupol. Hier ist es entlang einer Strahlstrecke und misst dann wieder die Profile und benutzt dann wieder diese Gleichung und bekommt dann auch wieder dasselbe Gleichungssystem. Hier dasselbe lineare Gleichungssystem. Dahin. Okay, gut. Wie das in Wirklichkeit aussieht, das ist hier mal dargestellt entlang einer Strahlstrecke, die besteht aus Quadrupolen und aus Dipolen, das sind die hier. Das Ganze ist 70 Meter lang und da wurden an verschiedenen Stellen hier das Strahlprofil gemessen, also hier mal, wo die grünen Striche sind und das entspricht gerade dem Sigma von dem Strahlprofil und dann fittet man sozusagen hier die Emittanzlage so, dass das hier schön beschrieben wird. Okay. Und dafür benutzt man diese Programme, mit denen man überhaupt Strahltransport rechnet. Die rechnen eben auch nichts anderes als diese Sigma-Matrix entlang. Ja, also die rechnen nicht Einzelteilchen, also das können die auch, aber das Übliche ist genau diese Formel, die ich dargestellt habe, wie man eben diese Matrix berechnet. Okay, gut, damit komme ich zur Zusammenfassung. Emittanz ist was ganz Wichtiges, nämlich ist es wichtig, die Strahlqualität zu beschreiben und auch zu gucken, ob man richtig gerechnet hat. Auch die Theoretiker rechnen eigentlich Strahlqualitäten aus. Und die beinhaltet nicht nur den absoluten Wert von dem Ding, sondern eigentlich beinhaltet sie die Parameter, nämlich die Phasenraumverteilung, die dadurch beschrieben wird. Okay, es gibt die direkten Messungen, wo man letztlich den Strahl stoppt und hinten die Winkelverteilung in geschickter Art und Weise misst, das ist das. Oder das zweite ist, man misst Profile entlang eines Strahlstückes oder indem man aktiv was verändert. Also, und da braucht man eben genau diese lineare Transformation. Das R. Ansonsten funktioniert das nicht gut. Da gibt es auch Auswege, aber das ist dann nicht mehr besonders geschickt. Und das sind halt so ein paar Annahmen. Also erstmal, die Emittanz ändert sich nicht entlang des Weges oder wenn ich es fokussiere, dann lädt sich der Strahl nicht von alleine auf. Das ist nicht immer der Fall. Oder wenn ich das entlang von einer Strecke mache, ich verliere keinen Strahl zwischendurch. Sonst würde ich ja was Falsches messen, wenn ich irgendwo anstoße. Okay, gut. Das war das, was ich zu Emittanzen sagen wollte. Und das habe ich halt, genau.